Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein in der CG Walderstadt. Das ist was ganz Besonderes für mich, denn ich habe mehrere Verbindungen hierher. Ganz besonders freut es mich uns als Familie. Ich bin hier mit meiner Frau Annika, unseren drei Kindern. Uns freut es, hier zu sein, weil wir sind sehr gut befreundet mit Daniel und Selina Dresen. Und Frank, du hast schon gesagt, ich komme aus Nürtingen, wie Selina. Wir haben gemeinsam die Schulbank gedrückt, mehrere Jahre, die komplette Gymnasiumzeit eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie Mathe lernen wollte. Ich wollte auf jeden Fall über Gott und die Welt reden mit ihr im Unterricht die ganze Zeit. Hat mich schon damals fasziniert und sie auch. Ja, Nürtingen kennen wahrscheinlich einige. Ist nicht auf der Alp, das ist uns dort ganz wichtig. Nicht von der Albra, sondern unten, also fast Stuttgart, fast bei euch. Und jetzt bin ich Pastor in Flingen. Das ist gerade an der Grenze, gerade in Baden drin. Aber ja, man hält es aus. Ich komme ganz gut klar, dort ist schön warm und die Leute sind freundlich. Und ich habe einige weitere Exilschwaben, die wie ich dort in der Gemeinde sind. Vielleicht sagt Flingen dem einen oder anderen nichts. Wir sind Mülheimer Verband. Ursprünglich ist es die Gemeinde Gochsheim, CG Gochsheim. Wir sind umgezogen, haben jetzt auch im Oktober unser Einweihungsfest gefeiert in der Industriehalle im Nachbarort Flingen eben. Ja, war ein großer Schritt für die Gemeinde, wirklich auch hin zur Regionalgemeinde. Und ja, es gibt sehr viele Verbindungen hierher, gerade unsere Tochter, das sind die Paten, Tante und Onkel sind Daniel und Selina. Ich habe die beiden getraut, es gibt aber noch viel mehr. Ich kann sogar eigentlich sagen, dass diese Gemeinde hier der Ort ist, wo ich den Mülheimer Verband überhaupt kennengelernt habe. Ich habe nämlich in Bad Liebenzell studiert, war dort Studentenvertreter in der Missionsberggemeinde, also sonntags meistens dort. Wollte aber einfach noch ein bisschen mehr kennenlernen an Gemeinden und habe mir auch diese Gemeinde hier angeschaut, war beim Gemeindekennenlernen, da gab es dann noch was zu essen und war total begeistert. Ich habe da zum ersten Mal davon gehört, dass es sowas wie einen Mülheimer Verband gibt, ja, dass man so pietistische Wurzeln eigentlich hat, aber auch charismatisch unterwegs ist und das hat mich total angesprochen, weil ich bin freikirchlich aufgewachsen in der BGG Stuttgart damals noch, habe dann aber einen Weg durch meine Frau in die Landeskirche gefunden, wollte erst Pfarrer werden, bin dann auf Umwege nach Liebenzell gekommen, mit dem Blick auch Mission und jetzt sozusagen back to the roots in eine charismatische Freikirche. Und euer letzter Pastor und euer jetziger Pastor, die haben beide wirklich einen großen Anteil daran, dass ich jetzt im Mülheimer Verband arbeite. Von daher ein besonderer Ort für mich, eine besondere Ehre, heute auch hier zu sein. Genau. Ich möchte noch beten, bevor ich in die Predigt einsteige. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir uns heute an diesem zweiten Advent vorbereiten, einstimmen auf deine Ankunft. Schenk du, dass wir heute Morgen erleben können, dass du uns begegnest, dass wir mehr verstehen, wer du bist und wer wir in deinen Augen sind. Amen. Ich möchte einsteigen mit der Frage an euch: Wohin gehst du, wenn du einen guten Rat brauchst? Dürft es einfach gerne raussagen oder es gibt auch ein Mikro. Wohin gehst du, wenn du Rat brauchst? Wer oder was sind da deine Ansprechpartner für guten Rat? Deine Freundin, ja. Gibt es sonst noch jemand?
Einrufer.
Der Papa. Jawohl. Deine Frau, jawohl. Genau. Ja, das hätte ich auch gesagt, meine Frau, denn die ist sehr schlau. Im beruflichen Kontext, wenn ich da Fragen habe als Pastor, da gehe ich zu eurem Pastor, Martin Lutzweiler, der war jetzt am Anfang, ich bin 2 Jahre jetzt an der Stelle, war er mein Mentorpastor und hat mich beraten, persönlich gementort. Ich kann euch nur sagen, ihr habt da wirklich den Jackpot aus meiner Sicht, indem ihr Martin hier habt. Die Predigt von heute, da geht es auch um Rat. Ich habe sie mal so betitelt: Sein Name ist Programm. Jesus, der wunderbare Ratgeber. Und ich möchte euch mit diesem Vers aus Jesaja, mit einer Prophetie aus Jesaja 9 mit hineinnehmen in die Adventszeit, uns einstimmen auf den Messias Jesus, der schon angekommen ist. Das bedeutet ja Advent, Ankunft. Er ist schon gekommen, das feiern wir an Weihnachten, aber er wird auch wiederkommen. Und Gott hat durch Jesaja viele Jahrhunderte vor der Geburt Jesu Christi vorhergesagt, dass ein Kindlein geboren wird. Ein Kindlein, das Licht ins Dunkel bringen wird und dessen Name Programm sein wird. Ich möchte die folgenden Verse aus Jesaja 9 mit euch lesen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder groß und zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zersprichst den Stecken, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ich finde es eine krasse Bibelstelle, mit der man wirklich Bücher füllen könnte. Vor allem dieser Vers 5, um den es heute auch geht. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Jesaja schreibt es über 700 Jahre, bevor Jesus zur Welt kommt. Viele Jahrhunderte später liegt dieses Kind in Windeln gewickelt in der Krippe. Und dieses Kind, das wird Jesus heißen. Der hebräische Name Jeshua hat eine ähnliche Wurzel wie auch dieser Prophetenname Jesaja. Jesaja bedeutet Jahwe rettet und Jesus bedeutet er rettet. Und sein Name ist Programm, das tut er, er rettet uns. Und ich finde, das schönste Wort in diesem Satz ist dieses uns. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er will uns Hoffnung bringen, er bringt Licht ins Dunkel. Deswegen schmücken wir auch in der kalten Jahreszeit alles mit Licht, unsere Häuser, den Weihnachtsbaum oder was auch immer. Das Kindlein wird wirklich geboren. Und wenn man ein Kind bekommt, dann macht man sich ja in der Regel schon vorher auch Gedanken, ja, wie es heißen soll. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Man will vielleicht eine schöne Bedeutung oder dass der Name schön klingt. Die meisten wollen nicht zu bekannte Namen, aber auch nicht zu ausgefallene Namen. Ja, also meine Frau und ich, wir fallen da ein bisschen aus dem Raster. Unsere Kinder heißen Eliam, Jamina und Noam. Bei uns musste es ausgefallen sein. Unser Eliam, das ist in der Bibel einer der Helden Davids, einer seiner besten Krieger, und das trifft recht gut zu. Jamina bedeutet die Glückliche, ist auch hebräisch, und ich habe dann aber erst später verstanden, dass es noch eine zweite Bedeutung hat, nämlich rechts oder die Rechte. Das ist mir dann erst, als ich mal mit einem Israeli gesprochen habe, aufgefallen, aber ich dachte mir, okay, jetzt heißt sie so. Und Noam bedeutet Heiterkeit oder Freude. Der Name ist ja das Erste, was man einem Kind mitgibt ins Leben. Und in der Regel ändert sich der Name auch nicht. Ich weiß nicht, ob du selber weißt, was dein Name bedeutet. Wer weiß das denn, was sein Name bedeutet? Ja, können wir vielleicht auch einfach ein paar Stimmen hören? I verschlossene. Oh. Fremde. Also da war der Klang vielleicht wichtiger wie die Bedeutung, keine Ahnung. Ja. Stella der Stern. Ja, gibt es noch jemand, der seinen Namen mitteilen will? Hoffnung. Und wie ist der Name? Also meine Eltern haben mir den Namen David Andreas mitgegeben, der Geliebte, der Männliche. Also habe mich nie beschwert bei meinen Eltern. Aber man muss wissen, wenn man diesen Vers besser verstehen will, dass wirklich in der Antike und auch in der hebräischen Tradition es noch viel, viel mehr galt, dass der Name Programm ist. Und es kam auch öfters vor, dass Herrscher, wenn sie an die Macht kamen, wenn ein Machtwechsel stattgefunden hat, dass sie sich neue Namen geben lassen haben, so Ehrentitel, um ihr Wesen oder ihre Dominanz zu unterstreichen. Und das muss man wissen, wenn man hier diesen Jesaja-Vers auslegt. Jesaja, er lebte zu einer Zeit, die war wirklich turbulent. Dem Volk Israel ging schlecht, im Volk gab es sehr viel Ungerechtigkeit, aber auch sowohl innen- wie außenpolitisch war es einfach sehr turbulent. Das Reich war geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und der König des Nordreichs, der verbündete sich sogar mit der aufstrebenden Supermacht, mit Assyrien, gegen seine Brüder im Südreich. Also Brudermord, Verrat, das gab es nicht nur bei Kain und Abel oder wenn man heute in die Ukraine schaut, sondern auch Jesaja spricht zu einer Zeit, wo das einfach ein Thema ist. Und er spricht Gottes Gericht in diese Situation. Damals haben alle Angst erfüllt Richtung Assyrien geschaut. Und was diese Verse besonders heikel macht, ist, dass der Herrscher von Assyrien zu der Zeit, dass der sich auch solche Ehrentitel geben lassen hat. Er hat sich folgende Titel geben lassen: Ratgeber, Gott, Vater, wir kennen eher Mutti, und Fürst. Jesaja spricht mitten in diese Zeit hinein von dem Kind, das geboren wird, und sagt: Es ist nicht nur irgendein Ratgeber, sondern es ist der wunderbare Ratgeber. Der Messias, der kommen wird, der wird alle Ratgeber übertreffen. Es ist nicht nur irgendein Gott, sondern es ist der starke Gott. Er wird nicht nur einfach Vater genannt, sondern ist der Vater der Ewigkeit. Wer an dieses Kind glaubt, wer an Jesus glaubt, wird ewiges Leben haben als Kind Gottes. Und Jesaja sagt auch, es ist nicht nur ein menschlicher Fürst, der mit Macht und Gewalt dominiert, sondern er ist der Fürst des wahren Friedens. Merkt ihr, was das für ein Anspruch ist, was das für eine Herausforderung ist, auch an diese Mächtigen zu dieser Zeit? All diese Aspekte, die schwingen mit, wenn man sich Jesus anschaut, wenn man sich diese Prophetie, die auf Jesus einstimmen soll, dem König aller Könige, dem Gott, der Mensch wird, wenn man sich das anschaut. Und Jesus vollzieht einen Machtwechsel. Nicht so, wie das die Welt tut, durch Rebellion und Gewalt, sondern durch Liebe und Versöhnung baut er sein Reich auf Erden. Jesaja malt diese Vision von Licht, das ins Dunkle kommt. Licht des Friedens und der Annahme mitten in einer Welt von Unterdrückung und von Ungerechtigkeit. Jesus errettet und sein Name ist Programm. Heute will ich den Schwerpunkt auf diesen ersten Titel legen. Jesus, dem wunderbaren Ratgeber. Ich habe ja gefragt, wohin ihr geht, wenn ihr Rat braucht. Mir geht es so, mein erster Schritt ist eigentlich immer Google oder eine Suchmaschine. Meine Mitarbeiter, die denken schon, ich bin irgend so ein IT-Freak, wenn ich irgendwelche Sachen am Laptop bei ihnen repariere, aber ich google einfach. Vielleicht google ich schneller und effizienter, keine Ahnung. Aber wenn du das vielleicht auch so machst, wenn das dein erster Schritt ist zu googeln, dann hast du bestimmt auch schon mal gemerkt, dass man nicht alles googeln sollte. Also, ich weiß noch, ich hatte mal Probleme körperlicher Art, ich hatte so ein Stechen in der Brust, habe das gegoogelt. Und dann dachte ich, okay, lange geht's nicht mehr mit mir. Ich werde sterben. Und da merkt man dann, für gewisse Dinge braucht man Experten. Und guter Rat, der ist eben auch oft teuer. Wir leben in einer Welt, in der es unglaublich viele Ratschläge gibt. Ich weiß nicht, online geht es mir so, ich will YouTube schauen und ich werde bombardiert mit tausenden Ratschlägen. Irgendeinen Vorschlag, wie ich jetzt meine nächsten 10.000 Euro investiere. Und ich merke so, okay, der Algorithmus kann viel, aber 10.000 Euro, also bin ich vielleicht doch nicht die Zielgruppe. Und es gibt ja Werbung in allen Facetten. Es funktioniert immer irgendwie gleich. Irgendjemand meint, deine Not erkannt zu haben, die optimale Lösung zu wissen und dich jetzt speziell anzusprechen, exklusiv zu einem Spezialpreis. Überall tauchen Menschen oder Videos auf, die mich mit Ratschlägen beglücken wollen. Und ich glaube wirklich, guter Rat, der ist wirklich wertvoll. Ich glaube, guter Rat ist eine der wichtigsten Komponenten für ein gelingendes Leben. Aber ich bezweifle es, dass man es wirklich in Werbung finden kann. Guter Rat ist wichtig, weil unsere Welt, die ist komplex. Unsere Regierung, viele Unternehmen, die investieren Millionen in Berater. Ja, sogar meine Gemeinde, die CGKS, wir haben einen Gemeindeberater, jemand mit Erfahrung, der einfach nur mal einen Blick von außen hat und uns weiterhilft. Ich denke, wir leben in aufregenden Zeiten und es gibt kaum einen Bereich, sei es jetzt Wirtschaft, Finanzen, Gemeindebau, man kann eigentlich alles nehmen, man kann nicht die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre nehmen und sagen, das ist das Patentrezept, so geht es weiter in nächster Zeit. Wir leben in turbulenten Zeiten und ich glaube, gerade in solchen Zeiten ist es umso wichtiger, dass wir uns an was orientieren, was durch die Zeiten trägt. Und die Frage heute Morgen ist, was gibt dir Orientierung? Oder anders gefragt, was beeinflusst dich, was darf dich beeinflussen? Auf was hörst du? Weil es hat Einfluss auf dich. Niemand steht über den Dingen, bleibt einfach neutral. Und ich glaube, dass wir meist unbewusst, manchmal auch bewusst, Menschen oder Dingen erlauben, unser Ratgeber zu sein. Die Grenze zwischen Ratgeben, Beeinflussen oder auch Manipulation, die ist gar nicht so leicht zu definieren. Und wir sollten als Christen reflektieren, wem oder was wir unser Herz anvertrauen, was unsere Kommandozentrale beeinflussen darf. Und vieles geschieht unbewusst. Also ein Beispiel ist Instagram oder die ganze Werbung, wo Filter da sind, wo man vielleicht, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, die ganzen Models auf der Werbung, die sind nicht echt und auch, oder die sind zumindest bearbeitet mit Photoshop oder ähnlichem. Man kann Echtzeitfilter sogar über Smartphone benutzen. Und wir wissen das als Erwachsene, aber es ist doch meist unbewusst. Und wenn man dann die Teenies anschaut, die sich wirklich damit vergleichen, da übernehmen wir Schönheitsideale, die es gar nicht gibt. Ich denke, als Menschen im 21. Jahrhundert, wir leben in dieser Welt mit all der Werbung, mit all dem Glanz, mit all den Vorzügen, aber eben auch mit Gefahren und Ratschlägen, die wir manchmal ungewollt übernehmen. Ich denke, wir müssen bewusst leben, uns Rat holen bei dem, der durch alle Zeiten Orientierung bietet, nämlich dem wunderbaren Ratgeber Jesus. Und dabei in sein Wort zu schauen und auf seinen Geist zu hören, das wird oft gegeneinander ausgespielt, Wort und sein Heiliger Geist. Dabei geht das eine nicht ohne das andere. Du brauchst Gottes Geist, um Gottes Wort zu verstehen. Und du brauchst Gottes Wort, um zu erkennen, ob es der Heilige Geist ist, der redet. Im Wort Gottes gibt es viele Ratschläge. Ganz am Anfang der Psalmen, in Psalm 1, Vers 1, steht zum Beispiel, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Moment. Ja, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wir sollen dem wunderbaren Ratgeber folgen. Und wenn man dieses Wort wunderbar und Ratgeber genauer anschaut, dann entdeckt man, was damit gemeint ist mit wunderbar. Da steht im Hebräischen das Wort Pelé, also nicht der Fußballspieler vor Urzeiten, also er ist nicht bei der WM noch aktiv, aber der wunderbare, tolle Pelé. Im Alten Testament kommt dieses Wort gar nicht so häufig vor und eigentlich immer nur bei Ereignissen, die wirklich wunderbar sind, die wirklich übernatürlich sind, die man sich nicht mit dem Verstand erklären kann. So zum Beispiel, als Mose das Meer teilt, als die Israeliten verfolgt werden von den Ägyptern. Oder auch bei dem Sieg Gideons mit 300 Mann über eine Großmacht von Midianitern, wie es auch in dem Eingangsvers erwähnt wird. Und es soll deutlich werden, diesem wunderbaren Ratgeber, diesem Kindlein, das kommt, ist nichts unmöglich. Er tut Wunder. Er kann Wunder. Und die ganzen Evangelien, die zeugen ja davon. Angefangen mit Wasser zu Wein und vieles, vieles mehr. Aber er tut auch heute noch Wunder. Und sein Rat führt zu Resultaten, die deine Erwartungen massiv übertreffen werden. In der Prophetie, im dritten Vers bei Jesaja, da steht über den kommenden Messias: Du zerbrichst den Stecken, mit dem sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Jesus, er befreit dich auf wunderbare Weise durch seinen Tod und seine Auferstehung von aller Unfreiheit. Sein Rat führt dich in eine Freiheit und in einen Frieden, der alle Vernunft in dieser Welt übertrifft. Er zerbricht die Macht der Sünde, der Versklavung, steht für alle Dinge, die dich antreiben, die dich unfrei machen, die dir keine Luft zum Atmen lassen. Deren Macht über dich ist zerbrochen am Kreuz. Und ich habe so eine Zeichenhandlung für dich, wenn dich das anspricht, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dich nicht mehr atmen lassen, die dir die Luft zum Atmen nehmen, dann mach's doch mal so wie ich. Nimm dir einen Stock, eine Rute, also ich habe nicht die Rute mitgebracht, wobei man kann es schon so sagen, die Rute ist ja, steht für das Antreiben, für dieses Sklav, oder ja, hier in dem Vers ist es dieser Antreiber in Ägypten, wo sie gezwungen werden, wo sie nicht frei waren. Und sag einfach, das steht für all die Dinge, die dich belasten, für die Jesus eigentlich gestorben ist, aber die dich immer wieder antreiben, wo es der Feind immer wieder probiert, dich in eine Unfreiheit zu bringen. Und bieg den mal so eine Weile hin und her und dann zerbrich ihn. Und mach dir das bewusst bei dem Krax: Jesus hat dich frei gemacht. Dieses Kindlein macht dich frei und will dir immer wieder neuen Rat geben, der dich in Freiheit führt. Wiegst ein bisschen und dann zerbrich ihn. Und dieser zweite Begriff, auf den möchte ich noch eingeben, Joes, Ratgeber, kann man mit Berater, Ratgeber übersetzen, vorausgesetzt ist bei diesem Wort, dass es ein guter und weiser Rat ist. Man kann auch sagen, ein Herausforderer. Und Jesus, er fordert dich heraus, seinem Wort und seinem Rat zu vertrauen, sich Rat bei ihm einzuholen, um wirkliche Weisheit zu erlangen. Die Frage ist, wie geht es? Wie kann ich selber auch wunderbaren Rat weitergeben? Ich finde es cool, dass Jakobus in seinem Brief genau auf diese Frage eingeht. Da steht im Jakobusbrief am Anfang: Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er reich beschenkt. Ihr wisst doch, ist doch klar. Ja, nee, ist klar. Wisst ihr es wirklich, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns das nicht vorwirft, wenn wir unverständlich sind, wenn wir wirklich um Weisheit bitten? Und es ist mein Rat an dich, bitte ihn einfach drum und er wird geben. Ich lade euch ein, auch die Evangelien, die Schrift, die Bibel mit diesem Blick zu lesen, was Gott dir mitgeben will als Rat. Ihr werdet staunen, die Sprüche aus dem Alten Testament, klar, eine ganz andere Zeit, aber wir Menschen sind immer noch Menschen. Es hat uns immer noch was zu sagen. Da werden dir Ratschläge begegnen, vielleicht auch von Jesus, die wirklich wunderbar im Sinne von sonderbar klingen, die man auf den ersten Schritt vielleicht gar nicht verstehen kann. Zum Beispiel aus Matthäus 16, Vers 25. Da steht: Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, wird es für immer gewinnen. Das sind so Ratschläge, die klingen völlig counterintuitive, sagt man. Die klingen genau falsch rum. Wer sein Leben an ihm klammert, der wird es verlieren. Wer es für mich aufgibt, wird es für immer gewinnen. Aber es steckt so eine explosive Kraft drin und eine Weisheit. Den Rat, den verstehe ich nicht, wenn ich den Ratgeber nicht kenne, wenn ich mich nicht mal auf ihn eingelassen habe und es erlebt habe. Jesus sagt auch immer wieder, sorgt euch nicht. Damit meint er nicht, seid nicht sorgfältig, kümmert euch nicht, sondern er meint, lasst dein Leben nicht von Angst bestimmen. Nicht von der Angst um Geld, um Besitz, um Status, um Nahrung, sondern er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dein liebender Vater wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Ben darf gerne schon nach vorne kommen. Zum Abschluss möchte ich euch einfach mitgeben. Ich möchte dich einladen, dass du die Adventszeit, dass du die nutzt, um diesem wunderbaren Ratgeber dein Vertrauen aussprichst. Ihn vielleicht auch um Rat zu fragen und ich wette, du wirst staunen, wie er dir antwortet. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, deinen Rat suchst, dann wird er dir Weisheit schenken. Er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der starke Gott, der sich klein machte. In der Krippe und am Kreuz machte er sich klein für dich. Er hat dich erlöst und durch ihn bist du Gottes Kind. Er ist dein Vater und du Erbe der Herrlichkeit. Und er ist der wahre Friedefürst, der auch deinem Leben wahren Frieden geben kann. Amen.